Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute wird's langsam ernst im Kampf um die goldene Schindel 2022. Willkommen zum ersten Halbfinale. Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Genau deswegen geht es in diesem Podcast normalerweise alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick aufs Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Heute ist aber wieder mal ein Sonderformat, du kennst es wahrscheinlich inzwischen ja. Wir sind nämlich im großen Geschichtspodcast-Quiz 2022 der Goldenen Schindel unterwegs. Ein Quiz, das ich gemeinsam mit Elias von Historia Universalis moderieren und gestalten darf. Tja, und heute sind wir auch schon im ersten Halbfinale angekommen. Das heißt, heute treten zwei Teilnehmer um den Kampf ins Finale hier an. Einmal Fähre als Vertreter von Das Ach und einmal Marvin von Epochentrotter. Und without further ado, starten wir rein in dieses erste Halbfinale der Goldenen Schindel 2022. Herzlich willkommen, alle, die jetzt heute live wieder mit dabei sind in Twitch, beziehungsweise dann auch später im Podcast, zum ersten Halbfinale des großen Geschichtspodcast-Quiz 2022, der Goldenen Schindel. Heute eben in der inzwischen ja fünften Runde, jetzt erstes der zwei Semifinale. Und wir haben heute ja die ersten zwei der Aufsteiger hier gegeneinander im Kampf um das Finale. Einmal, ich fange wie immer in dem ersten Feld, das ich hier in Zoom sehe, an. Einmal der Fähre aus der schönen Schweiz. Wo bist du nochmal genau? Basler Gegend? Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf.
Murten, das liegt in der Nähe von Bern an der Sprachgrenze zum französischsprachigen Gebiet.
Ja, als stolzer Vertreter von, oder ja, eigentlich schon, von Das Ach. Ein bisschen indirekt, weil die selber nicht da sind, aber mein Gott. Ja, und dann als zweiten Semifinalisten haben wir den Marvin von Epochentrotter. Und
Hallo.
Ich gewöhne es mir nicht ab, ich rede einfach immer weiter, es ist hoffnungslos. Auch erstmal hallo an Elias, meinen...
Guten Abend.
Warum? Ja. Guten Abend. Ja. Ich wollte schon sagen, meinen Co-Moderator, das ist eigentlich umgekehrt, weil Elias hat die meiste Arbeit hier reingesteckt. Ich bin sein Co-Moderator und deswegen würde ich jetzt auch an Elias übergeben, dass du uns für die, die neu dabei sind oder für die, die Historia Dementialis angehören, nochmal zusammenfasst, was denn hier heute abgeht und wie die Regeln sind und so weiter.
Also für die, die jetzt schon mal zugeschaut haben, die kennen das gewiss schon auswendig, aber nichtsdestotrotz, vielleicht ist ja jemand Neues dabei. Dementsprechend ganz kurz nochmal die Regeln. Also, wie Jeopardy im Grunde genommen, würde ich jetzt an dieser Stelle normalerweise sagen. Aber es gibt fünf Kategorien auf fünf Schwierigkeitsstufen, von sehr leicht bis sehr schwer, die dann entsprechend Punkte geben. Also leicht bringt 100 Punkte, 200 Punkte, 300 Punkte, 400, 500 Punkte. Nach der Hälfte der Fragen wird das Ganze aufgelevelt zur doppelten Punktzahl. Aus 100 werden 200, aus 300 600, aus 500 1000 Punkte. Die Kategorien, die wir heute haben, die wir auch die ganze Zeit schon haben, sind Fakt oder Fiktion. So schwer ist es nicht. Wir lesen euch etwas vor. Ihr sagt Fakt oder halt Fiktion. Mal gucken, für was ihr euch entscheidet. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Irgendwas mit Zahlen. Also da wird eine Zahl die Antwort sein. Also die Frage war zum Beispiel, wie viele Rolls-Royce besitzt Ralf mittlerweile? Bist du noch 9?
Es war 11 inzwischen.
11, okay. Wer oder was bin ich? Da lesen wir euch Fakten zu einer Person oder einem Gebäude vor. Nacheinander. Und ja, ihr müsst dann erraten, wer oder was das ist. Namen sind Schall und Rauch. Sehr ähnlich, nur ohne diese Aufzählung, sondern einfach über Aussagen. Und in der letzten Kategorie, in Diverses, ist im Grunde genommen der Rest, alles, was davor nicht reingepasst hat, übergeblieben ist oder wie auch immer. Also, die Resterampe. Und wie gesagt, nach der Hälfte wird verdoppelt. Wer am Schluss dann am meisten Punkte hat, gewonnen. Richtig beantwortete Fragen werden angerechnet. Falsch beantwortete, abgezogen. Minuspunkte sind möglich. Und ich glaube, das sollte das Wichtigste dann gewesen sein.
Ja, die eine Sache noch, wenn ihr antworten wollt, dann gibt es ja, wie ihr natürlich wisst, aber vielleicht einige der Zusehenden nicht, das Buzzerwort Miep. Wenn ihr Miep sagt, dann seid ihr dran zu antworten. und ihr müsst dann auch antworten. Und wenn keiner von euch es wagt zu miepen, dann wird am Ende die Runde geöffnet und ihr schickt mir dann über unseren Zoom-Chat, den wir hier parallel laufen haben, eure Antworten. Da könnt ihr dann keine Punkte verlieren und die jeweils halbe Punktzahl gewinnen.
Und ihr habt noch, wenn ihr wollt, den Publikum-Spam, also den aktiviert ihr mit einem Miep und dann lese ich euch eine Minute so ungefähr oder ein bisschen weniger den Twitch-Chat vor, was der Twitch-Chat so schreibt und vielleicht hilft euch das, vielleicht aber auch nicht. Also das ist dann nicht mehr in unseren Ermessen, nicht mehr in unseren Möglichkeiten, das vorherzusehen, aber diese Antwort ist euch einmal pro heute Abend gegeben, pro Person. Gut, ja Ralf, dann würde ich sagen, müssen wir unsere hochwissenschaftliche, ausgeklügelte und ja sehr schwer zu beherrschende Form des Errechnens, wer anfängt, machen, oder? Willst du mal vielleicht?
Soll ich mal machen? Na gut, dann mache ich das
ja.
mal.
Jetzt, da der Podcast ein Audiomedium ist, würde ich einmal sagen, Ralf guckt es gerade nach rechts und nach links und bewegt seinen Finger. Also ihr seht schon, es ist sehr anstrengend.
Es ist sehr wissenschaftlich, sehr anstrengend. Es ist ein Enemenemu mit ein paar angehängten Hin und Hers. Aber die wissenschaftliche Methode hat ergeben, dass Marvin heute anfangen darf. Also lieber Marvin, mit was starten wir denn heute rein?
Wir starten mit Zahlen, Zahlen, Zahlen für 300.
Wie immer, Zahlenfrage, plus minus 10%. Akzeptieren wir als korrekte Antwort. Waren die Kosten, die Produktionskosten der Titanic in US-Dollar?
Ja, die Titanic, lieber Ralf, bist wahrscheinlich nicht drauf gewesen, oder?
Ich bin zwar zunehmend alt, aber nee, das geht nicht. Wann war das? 1911? Stimmt das? Um den Dreh. Klappt nicht ganz. Bin auch recht froh drüber. Ist okay so. Okay so. Aber ich weiß nicht, ich verteidige tendenziell immer den Film, wenn andere Leute ihn haten. Ich finde eigentlich, dass Titanic ein ganz guter Film war.
Ich muss jetzt was gestehen.
Hast du ihn nicht gesehen?
Nee.
Aber du kennst die Musik.
Wo sie vorne stehen, meinst du?
My Heart Will Go On und so, ne? Auch ein sehr schöner Soundtrack, muss man auch sagen. Also, ja, Celine Dion. Aber ich habe das Gefühl, dass unsere zwei Teilnehmer es nicht wagen, trotz plus-minus 10%-Regel es zu riskieren.
Aber ich würde auch sagen, dass so das nicht direkt. Also ich wüsste nicht, wie viel ich tippen würde.
Es ist so random. Ich weiß nicht, man hebe die Hand, auch gerne im Chat virtuell, wer schon mal ein Schiff gebaut hat. Ich glaube, das ist überschaubar. Und entsprechend, wo soll man da auch anfangen? Ja, dann würde ich sagen.
Übergeben wir das in den Chat.
Und genau, bitte privat an mich. Ihr wisst ja, unten wählt ihr meinen Namen aus. Fähre hat es vorhin schon getestet. Und Elias, an dich die Frage. Wollen wir nett sein und denjenigen, der näher dran ist, einfach den Punkt geben? Oder?
Dann müssten wir das für heute Abend sowieso festlegen. Beziehungsweise insgesamt fürs Halbfinale
festlegen. Weiß ich nicht. Würde ein bisschen Bewegung reinbringen.
Ja, können wir gerne.
Dann machen wir das so, weil die 10%-Regel ist ja dann auch beim Raten immer noch schwierig. Ich habe eine Antwort von Fähre.
Müssen wir uns dann nur bis zum nächsten Mal merken.
Dann müssen wir uns das merken. So, wir haben zwei Antworten.
Ich bin gespannt.
Von Marvin 5 Millionen US-Dollar und von Fähre Supermarktpreis 2,99 Millionen US-Dollar. Und tatsächlich, weil wir gerade gesagt haben, so, wo fängt man da überhaupt an und wie schwer ist das zu schätzen, seid ihr beide schon relativ gut dabei, muss man wirklich sagen. Die korrekte Antwort ist in etwa 7,5 Millionen US-Dollar. Damit ist Marvin deutlich näher dran und bekommt die ersten 150 Punkte. Und darf dann auch die nächste Kategorie natürlich auswählen.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Davor würde ich aber ganz kurz nochmal auf den Chat eingehen, ja, weil da kam eine Schätzung mit 50 Millionen US-Dollar.
Ja, was nach heutigem Wert ja noch deutlich mehr wäre. Ja. Ne? Wir reden ja damaliges. Ich will gar nicht wissen, kann man jemand durch den Inflationsrechner jagen.
Dieses Schiff, was gerade auf der Kante ist in Mecklenburg-Vorpommern, ich glaube, das ist im Milliardenbereich sogar inzwischen. Oh, also wo gerade nicht sicher ist, ob die chinesische Firma die Reederei das fertig finanzieren kann. Also es ist vollkommen absurd.
Ja, oder das von Jeff Bezos da irgendwo in den Niederlanden. Ich will gar nicht wissen, was das wieder gekostet hat. Wir haben ja auch eine Tradition, hier ein paar Fragen zu stellen. Wir haben heute auch ein bisschen mehr Zeit als sonst, weil wir nur zwei Teilnehmer haben. Also Marvin, fange ich mal mit dir an. Unterstelle ich dir zu viel, ihr habt ja so in eurem Podcast, beziehungsweise auch privat, eine gewisse Nähe zu Reenactment-Kreisen, oder? Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was du da schon gemacht hast oder was dich daran interessiert oder was das Ganze auch spannend macht? Weil ich glaube, dass Reenactment für die Leute, die es machen, voll der Einstieg sein kann in historische Themen. Und andere Leute, die halt sich für Geschichte aus egal welchem Grund interessieren, aber kein Reenactment machen, ist das eine komplett unbekannte Welt. Also das ist so entweder oder. Und das würde mich interessieren.
Das ist jetzt sehr, sehr weit gefasst und viele Leute würden mich vermutlich auch dafür steinigen. Aber wenn man diesen ganzen Begriff Reenactment und beziehungsweise die Szene, die so dazugehört, sehr, 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 sehr weit fasst, dann war es tatsächlich mein Einstieg in die Geschichtsbegeisterung, weil mich meine Eltern mit 3 Jahren das erste Mal auf so einen richtig klassischen Mittelaltermarkt mitgenommen haben. Und heutzutage ist man da natürlich im Zweifelsfall ein bisschen distanzierter, weil man natürlich weiß, ah, okay, die Würstchenbude mit dem Jutesackverschlag, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so authentisch. Aber sind natürlich immer auch noch spaßige Veranstaltungen und bedingt dadurch immer eine gewisse Nähe, sag ich mal, zu diesem Nachempfinden von Geschichte gehabt. Und dann brauchte es eigentlich nur noch einen guten Anlass. Und den hatte ich dann während des Studiums. Da war von einem unserer Dozenten eine Übung zum Alamannen oder / Germanenfeldzug Caracalla 213 nach Christus angeboten. Und dann stand in dieser Lehrveranstaltungsbeschreibung unten noch drin, ja, und sie haben auch die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Projekt der experimentellen Archäologie. Und dann dachte ich mir, oh ja, das klingt ja ganz spektakulär, das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Und so bin ich in Kontakt gekommen mit dem Numerus Britonum in Welzheim. Das ist so ein Stück östlich von Stuttgart zur Verortung, also direkt am Limes, bin ich mit dem Verein in Kontakt gekommen. Das Ende vom Lied war, dass ich 2013 beim sogenannten Caracalla-Marsch 150 Kilometer in Rüstung mitmarschiert bin. Aber die eigentliche Übung nicht gemacht habe.
Krass. Aber das war dann als römischer Legionär in dem Fall, oder?
Genau, wir stellen eine Limes-Einheit im 3. Jahrhundert nach Christus dar. Und ich war dann noch als Leichtbewaffneter unterwegs, weil irgendwie gerade 4 Monate im Hobby, sage ich mal, drin. Und als Student hat man jetzt nicht die finanziellen Kapazitäten, um sich da mal komplett auszustatten und seither da dabei geblieben, auch immer noch in demselben Verein unterwegs und dann hat sich das so noch ein bisschen ausgedehnt. Die Zeit und das Geld reichte noch nicht für eine Zweitdarstellung. Das ist ja so auch immer so ein bisschen trendy, sage ich mal, dass man dann nicht nur in einer Zeit unterwegs ist, sondern dann findet man ganz viele Zeiten auf einmal ganz attraktiv und möchte natürlich mehr Krimbim haben. Und ich finde es halt einfach super spannend. Ich begreife das selber tatsächlich weniger als experimentelle Archäologie, weil dafür musste man noch mal genauer sein und auch viel mehr dokumentieren. Und das ist sowieso so ein überstrapazierter Begriff. Aber für mich ist es einfach ein sehr, sehr gutes Vermittlungsmedium, weil man so die Besucher, die dann zu den Veranstaltungen kommen, einfach mal wirklich mitnehmen kann und auch mal was in die Hand drücken kann. Und leuchtende Augen von kleinen Kindern, die mal ein Kettenhemd in die Hand bekommen, einen Helm aufgesetzt bekommen, das ist unbezahlbar. Und da schwingt dann auf jeden Fall Begeisterung mit.
Ja, cool. Also ich glaube nämlich auch, ich habe da wirklich gar keine Nähe auch dazu. Ich denke mir so, ich kannte halt auch einen Typen, als ich da in Freising gelebt habe in Bayern. Der war eben auch ausgerechnet eben im römischen Reenactment aktiv, wo ich mir eigentlich immer dachte, so, für mich war das so ein Mittelalter-Ding. Ich dachte, dass die machen halt Mittelalter und vielleicht Wikinger oder so. Und dass du jetzt schon der Zweite bist, der da ausgerechnet aus der römischen Ecke rankommt, was für mich irgendwie noch mal viel ferner irgendwie war oder weiß ich nicht.
Ja, aber das ist ja immer, also Reenactment und Living History, das fußt häufig sehr stark auf dem, was an Geschichte an dem jeweiligen Ort des Vereins gelebt wird oder bewusst ist. Also wie gesagt, wir haben diesen Marsch gemacht, sind vom Limes aus quasi nach Germania Magna vorgestoßen und sind dann wieder zurück. Und du bist keine 10 Kilometer neben dieser Limes-Linie und dich halten alle für einen Ritter.
Ja,
also
okay, klar, ja.
Ja. Und ja, entsprechendes Mittelalter, weil es so präsent in Deutschland ist, auch die populärste oder die größte Szene im Reenactment-Bereich.
Wäre eine Erklärung, der Typ war auch aus Regensburg, ja, das passt dann irgendwie.
Ja. Halt, ja. Ich kenne tatsächlich auch hier die Truppe aus dem Saarland, die Legion irgendwas heißen, die ich weiß nicht genau. Also ich habe auch mehr Kontakt quasi zu antiken Reenactments als zu mittelalterlichen. Aber Saarland ist halt auch westlich des Limes, dementsprechend passt das irgendwie auch hinein. Dann gab es noch aus dem Chat tatsächlich jemanden, der schon an Schiffen rumgebaut hat. Der arbeitet nämlich wohl als Schweißer.
Oh, okay.
Er ist gewesen.
Wie wäre seine Schätzung gewesen? Hat er das abgegeben?
Okay. Nee.
Das wäre interessant. Wenn er Lust oder sie Lust hat, dann, Jana hat es gesagt, dann gerne noch einpacken. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Marvin, du darfst dir dann auch die nächste Frage aussuchen.
Ja, dann schauen wir mal, was sich heute hinter Diverses verbirgt und steigen mal mit 200 ein.
Mit 200 für Diverses. Dann markiere ich mir das erst einmal und dann gehe ich dorthin. Ja, wo wir im Mittelalter sind, passt vielleicht noch ein ganz klein bisschen rein, so zumindest theoretisch. Weil, wie hieß der Städtebund, der vom Mittelalter bis zum 17. Jahrhundert in Nord...
Miep, miep.
Marvin?
Die Hanse.
Das ist natürlich... Die Hanse. Im Chat kommen auch die ganzen richtigen Antworten gerade. Also perfekt. Das gibt dann nochmal 200 Punkte. Also auf 350 geht das hoch.
Und ja, nächste Frage auch von dir.
Dann machen wir mal Fakt oder Fiktion für 400.
Fakt oder Fiktion für 400. Stimmt das oder stimmt das nicht? Die Existenz des Kontinents Australien war, benannt als Terra Australis, in der Antike in Europa angenommen worden. Ist das...
Miep.
Bitte, Marvin.
Marvin.
Ich glaube, das ist Fakt.
Es ist in der Form leider Fiktion. Ah. Es wurde in der Antike eine Terra Australis angenommen, als großer südlicher Kontinent, der Eurasien widerspiegeln sollte. Wenn es das... Also eigentlich die passendste, echte... Landmasse, dafür wäre die Antarktis. Man hat dann irgendwann die Nerven verloren und hat dann einfach Australien so genannt. Aber leider stimmt das in der Form nicht. Und so sind die plus 350 Punkte plötzlich minus 50 Punkte.
Genau. Das ist also als Reminiszenz eben an diese Zeit dieses unentdeckten südlichen großen Kontinents. Aber es war nicht Australien im Grunde.
Es ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig, weil auf die Antarktis wird es halt halbwegs zutreffen. So. Und genau. Da war aber davor Australien entdeckt worden und dass die Antarktis da ein echter Kontinent ist, war nicht klar.
Ich wusste, dass der Begriff in der Zeit auf jeden Fall geläufig war, aber egal.
Ja, damit wandert die Auswahl zu Pferde, ne?
Genau.
Ich würde Namen sind Schall und Rauch 400 nehmen.
Namen sind Schall und Rauch für 400. Ich denke, die meisten von euch kennen die Fabergé-Eier. Um die geht es jetzt aber gar nicht, sondern es gibt auch Fabergé. Also neben Eiern, was wurde noch hergestellt? Von Peter Karl Fabergé.
So ist er.
Peter Karl Fabergé. Ein russischer Goldschmied und Juwelier. Juwelier.
Ach, das war ein, der war über in Russland. Ich weiß nichts über den Kerl. Ah, interessant.
Er ist in St. Petersburg geboren, aber in Lausanne verstorben.
Zumindest eine geografische Nähe zur Fähre haben wir.
Wegen dem Nachnamen, das war Nachfahre eines Hugenotten.
Ja, das hätte ich jetzt angenommen, ja. Tja, traut sich jemand, einfach mal drauf loszuraten, was der gute Herr Fabergé noch so produziert haben könnte?
Ich denke, da bekommen wir keine Antwort, weshalb wir das in den Chat geben. Wobei jetzt mit dem näher dran sein natürlich schwierig ist, also das geht nur bei den Zahlen.
Ja, da ist jetzt die Frage, entweder ihr erratet es oder eben nicht, aber es gibt ja auch nichts zu verlieren.
Aber lieber Ralf, nachdem du schon die 11 Rolls-Royce in der Garage stehen hast, wie viele Fabergé-Eier hast du denn?
Die habe ich alle verkauft, das lohnt sich nicht. Ich habe das jetzt alles in Bitcoin gesteckt, war auch nicht so klug und
nicht Dogecoin.
Dazu, ja, auch vielleicht auch noch. So, wir haben zwei Antworten. Von Fähre naheliegend, hat Lausanne gehört, kommt aus der Schweiz, sagt, der Fabergé hat Uhren hergestellt. Und Marvin glaubt, sehr speziell, Tabakdöschen. Tja, Elias.
Wir bleiben aber beim Essbaren. Also, Nudeln sind es nicht oder Schokolade, wenn man bei der
Wobei Nudel wäre irgendwie auch ein komisches Ding, so vergoldete Spaghetti oder so. Ja.
Zählt Kautabak ja, als was Essbares?
Wenn es Kautabak gewesen wäre, könnten wir uns nochmal darüber unterhalten, aber es waren Kartoffeln.
Auch irgendwie ein bisschen faul, oder? Also so, je nachdem, wie er die dargestellt hat, ist ja die Form einer Kartoffel potenziell recht ähnlich zu der eines Eis. Also ist irgendwie ein bisschen. Ja.
Mein zweiter Tipp wäre Schlösser gewesen, aus irgendwelchen Gründen, aber.
Ja, aber damit wandert die Themenwahl zurück zu Marvin.
Ja, und uns fehlt noch die Kategorie, wer oder was bin ich?
Ja.
Für 300.
Für 300, ihr wisst ja, wie es läuft. Es gibt einige Hinweise, so 6, 7, 8, je nachdem. Ich glaube, es sind meistens 7. Ich werde dazwischen Pause machen, dass ihr auch kurz überlegen könnt, ob ihr schon miepen wollt. Und dann folgt der nächste Hinweis. Geboren 1530. Gestorben 1584. Herrscher. Aus der Dynastie der Rurukiden. Rurukiden, so. Geboren in Kolomenskoje. Bin mir nicht sicher, das ist jetzt meine südslawische Aussprache. Kolomenskoje. Er unterwarf die tatarischen Khanate. Trug den Beinamen der Schreckliche.
Mima!
Da war Marvin meines Erachtens schneller. Ja. Es kam von Feres an. Was aber.
Ja, nee, ich sehe das Bild ja, Marvin hat zuerst den Mund bewegt. Also,
ja, ich glaube auch, dass er nicht genügt, tatsächlich. Also.
Egal wie. Also, ja, Marvin, von wem sprechen wir?
Ivan der Schreckliche.
Ivan der Vierte.
Hätten wir das Vierte gebraucht? Ich glaube nicht, oder?
Nein. So freundlich sind wir dann doch. Die ganzen Ivans sind mit den richtigen Ordnungszahlen, ich weiß nicht.
Ja. Aber ja, es ist natürlich Ivan der Schreckliche von zu dem Zeitpunkt schon Russland, ne? Nicht mehr nur Moskau.
Er war der Erste.
Ja.
Nach außen hin auch Zar.
Gerade so, ja. Ja, und damit Marvin wieder im Plus mit 250 Punkten und wir haben wieder so einen klassischen Verlauf, das hatten wir in irgendeiner Vorrunde auch schon mal, wo die Punkte sich nur auf einer Seite rauf und runter bewegen und Fähre hält still auf Null und wird dann überholen. Hat er wahrscheinlich vor. Werden wir sehen. Aber auf jeden Fall hat Marvin die nächste Frage dann auch.
Ja. Zahlen für 200.
Zahlen für 200. In welchem Jahr wurde das Deutsche Reich gegründet?
Miep.
Marvin?
1871.
Das Deutsche Reich, von dem wir hier sprechen, nicht das Heilige Römische Reich, je nachdem deutsche Nation, sondern das Deutsche Reich 1871 nach dem Deutsch-Französischen Krieg, ist absolut richtig. Damit geht es nochmal 200 Punkte hoch auf 450.
Und gibt es ein Gründungsdatum des Heiligen Römischen Reichs nicht so wirklich, oder? Vertrag von Verdun? Wahrscheinlich.
Kaiserkrönung.
Keine Kaiserkrönung.
Die Reichsteilung
wahrscheinlich. Reichsteilung Verdun, oder? Wahrscheinlich. 900 oder was auch immer, 900 irgendwas.
Ja, die Ottonen.
Naja, das wäre es wahrscheinlich. Was war denn das? Naja, egal. 900 irgendwas. Schwierig.
Ja, das ist halt die Frage. Weil eigentlich, also das Heilige Römische Reich bezieht sich ja schon noch auf das Karolingische
Reich. Ja, schon. Und ich meine, Karl wurde ja da vom Papst und so, ne? Ah, schwierig.
Streng genommen 753.
753.
Ja, vor Christus.
Ach so.
Translatio Imperii.
Streng genommen Translatio Imperii. Richtig, richtig, ja. Ich dachte mir gerade so. 753, ja. Ich war schon bei Karl Martell und dachte mir so, nee, komm.
Aber bevor wir weitermachen, würde ich vielleicht ganz kurz Marvin die Chance oder Möglichkeit geben oder den Druck, den Podcast Epochentrotter mal ganz kurz vorzustellen. Ja. Damit die Leute, die bisher noch nie Epochentrotter sich angehört haben, was jetzt komisch wäre und eine Schande im Grunde genommen. Aber,
inakzeptabel eigentlich, ja. Aber wir wollen mal nicht so sein.
Genau, also was macht ihr denn dort und warum ihr?
Genau, ich bin nur eine Hälfte. Ich mache das zusammen mit meiner Frau Katharina und wir sind jetzt seit fast 2 Jahren am Markt. Und wir sind der Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Also das heißt, wir greifen auch immer wieder historische Themen aus Epochentrotter-mäßig allen Epochen auf, haben fairerweise einen Schwerpunkt auf antike Mittelalter und so ein bisschen frühe Neuzeit, also jetzt 19. und 20. Jahrhundert kommt nicht allzu häufig vor und Geschichtsbilder ist ja auch immer ein sehr weiter Begriff, aber bei uns vor allem, dass wir das Geschichtsbild der Gegenwart in seiner medialen Ausformung, sage ich mal, sehr kompliziert ausgedrückt untersuchen. Auf gut Deutsch, wir gucken uns auch häufiger mal Serien, Filme, Computerspiele, Brettspiele, historische Romane etc. etc. an und gucken, wie Geschichte da dargestellt wird und warum sie so dargestellt wird. Und das sagt ja häufig mehr darüber aus, wie der jeweilige Autor oder Autorin die Gegenwart sieht, als darüber, wie es tatsächlich war. Genau, das schwankt dann von sehr nationalistisch gefärbten Ivanhoe-Darstellungen über ja eher genderorientierten Darstellungen jetzt im 21. Jahrhundert. Also da ist die Spannweite sehr groß. Genau. Und ja, im ersten Jahr waren wir noch jede Woche unterwegs. Das ist jetzt beruflich leider nicht mehr möglich. Deswegen könnt ihr uns jetzt alle 2 Wochen mittwochs hören.
Gerade diese Auseinandersetzung auch mit dem aktuellen Geschichtsbild finde ich auch sehr interessant. Machen wir auch ab und zu mal, nicht so häufig, wie wir es vielleicht mal gerne hätten, weil da doch immer da auch eine gewisse Vorbereitungszeit dazugehört für alle. Weil wenn man über einen Film redet, sollten den alle gesehen haben, finde ich zumindest.
Das ist richtig, ja. Und man versucht dann natürlich auch immer sehr zeitnah zum Release-Termin das zu machen und dann schnell ins Kino rennen, schnell. Also ich weiß noch, Barbarians auf Netflix, da habe ich an einem Samstag mal kurz die ganze Staffel durchgebinged, damit irgendwie diese Folge aufgenommen werden kann. Also, ja.
Gut, aber dann denke ich, wäre jetzt der Zeitpunkt, die nächste Frage zu machen.
Mhm. Ja, und da machen wir mal, wer oder was bin ich für 500?
Ah.
Eine Hochklasse.
Das wird jetzt, ja.
Schauen. Ich bin gespannt.
Also ja, ich hätte es mal nicht gewusst. So, geboren 1223, gestorben 1277, geboren im modernen Südrussland, General und Herrscher, besiegte die Mongolen. Und jetzt wird's merkwürdig, unerwartet. Sultan in Ägypten. Eigentlicher Begründer der Mamlukendynastie.
Miep.
Ja, Fähre?
Baybar.
Das ist nah genug dran, würde ich sagen, an Baybars, definitiv.
Das ist, ja.
Das war
Sultan Baybars. Es sind 500 Punkte für Fähre und wie vorhergesagt zieht er um, wenn auch nur knappe 50 Punkte, nach vorne.
Da bin ich ja ein bisschen biased, dadurch, dass mein Doktorvater seine Doktorarbeit zu Sultan Baybars geschrieben hat. Also eine sehr interessante Persönlichkeit, mehrere Auf- und Abstiege in seinem Leben hinter sich gehabt. Und nach den, wer war vor den Mamluken in Ägypten? Die Ayyubiden. Ah ja,
klar, die haben da noch.
Nachdem die Ayyubiden abgesägt worden sind, im wahrsten Sinne des Wortes fast schon, gab es ja diese 10 Jahre Übergangszeit, unter anderem mit dieser Jadscharat ad-Dur, also der Sultanin von Ägypten, einer der wenigen Frauen, die es im Islam auf den Herrscherthron geschafft haben. Und dann 10 Jahre später dann im Umfeld von Ayn Jalut, diesem ersten, in Anführungszeichen, großen Sieg, kommt dann Baybars auf den Thron. Gut, das heißt aber, Fera hat 500 Punkte, die Führung und das Fragerecht jetzt.
Diverses 400, bitte.
Diverses für 400. Oh ja.
Oh ja.
In den 1940ern bis in die 1970ern mussten 9 Studierenden der Ivy League Schools, das ist zum Beispiel Harvard oder Brown, bei ihrer Einschreibung etwas, sagen wir mal, Besonderes machen. Aber was? Also ich denke, von der Ivy League, da hat man schon mal was gehört, oder?
Jo.
Also dieser Bund von Elite-Unis. Harvard,
Yale. Das Zeug.
Brown.
Ja. Princeton. Genau.
Besonders schwer reinzukommen, besondere Voraussetzungen, um dort überhaupt angenommen zu werden. Aber die Voraussetzungen sind schon doch sehr besonders. Also es geht nicht darum, besonders gute Noten zu haben, besonders guten Leumund oder wie auch immer.
Wollen wir, wenn ihr nicht widersprecht, die Runde schließen? Dann könnt ihr es im Chat versuchen. Für
ich glaube, wir wollen es in den Chat.
Ich glaube, es schaut, ich würde sagen, danach wirkt es. So, Marvin, haben wir eine Antwort? Ja, gut geraten von Fähre tatsächlich. Würde mich jetzt interessieren, ob es da irgendeine Verbindung gibt. Fähre sagt, sie mussten weiß sein. Tragisch aber, ja. Und Marvin steht untergreifend Führungszeugnis. Elias, was war denn da los in den Ivy League Schools?
Weiß war dann nicht mehr das ausschlaggebende Element, wobei ich auch nicht weiß, ob es das jemals war. Ich wurde nur gerade im Chat darauf hingewiesen, deswegen schaue ich gerade erstmal nach, dass das nicht die Ivy League wäre, aber es ist jedoch der Ancient Eight.
Also, ich glaube, du hast vorhin Ivory League gesagt, aber es ist in Wirklichkeit die Ivy League, wenn das damit gemeint ist.
Ah, okay, das kann natürlich sein, ja.
Ivy ist irgendeine Art von Pflanze oder so. Efeu, genau. Efeu. Ja. Nicht
Ivy League, sorry. Also die Ivy League hatte als besondere Möglichkeit, als besondere Herausforderung für die Einschreibung, nämlich für eine Studie, wie es hieß, Nacktfotos. Also wer schon mal George Bush nackt sehen wollte, der kann das in diesen Studienunterlagen.
Sind die öffentlich? Kann man?
Es gibt wohl Möglichkeiten, an diese Bilder
heranzukommen. Oh je. Ich meine nicht, dass ich das möchte, aber interessant. Tja, damit die 200 Punkte gibt es jetzt für niemanden und das Fragerecht geht zurück an Marvin, ne?
Das ist korrekt. Es ist
so viel einfacher, wenn es nur 2 Leute sind, weil dann dieses Uhrzeigersinn habe ich nie verstanden, weil ich nicht weiß, was der Uhrzeigersinn bei dir ist.
Aber jetzt
ist es deutlich einfacher. Ist
vollkommen egal.
Also bitte, Marvin.
Namen sind Schall und Rauch für 300.
Namen sind Schall und Rauch für 300.
Kurz und knackig. Er war der letzte Herrscher der Azteken.
Miep.
Marvin.
Atahualpa?
Elias, die Frage kam, glaube ich, von dir oder kam sie von mir?
Ich glaube, die kam von
dir. Ich habe hoffentlich richtig gegoogelt. Ich hätte gesagt, es wäre Moctezuma gewesen.
Ja, Atahualpa war, glaube ich, Inka. Verdammt.
Jep, das ist der letzte Herrscher des Inka-Reichs, Atahualpa. Ich habe gerade nochmal quergecheckt, weil ich ging auch von Montezuma aus. Deswegen, ja.
Ah, ja, leider tatsächlich relativ knapp. sind das minus 300 und du gehst auf 150 damit.
Genau. Gut, dann Fero, ich weiß, du musst jetzt hier deinen, man könnte nicht sagen Arbeitgeber, aber also du als Stellvertreter von dem Ach, was ist denn für dich das Besondere an dem Ach? Oder du hörst das Ach, warum? Also was macht das Ach so besonders?
Ich finde die Art und Weise, wie Jürgen erzählt, immer sehr anregend, spannend, lustig. Ich brauche es auch häufig, wenn ich Nordic Walking gehe, was so manchmal die absurde Situation hat, dass ich während des Sporttreibens Lachanfälle habe, was dann zu einem heftigen Seitenstechen führt. Nichtsdestotrotz, es lohnt sich und die beiden Sidekicks sind wirklich auch ganz originell, stellen genau die Fragen, die ich mag. Allerdings muss ich auch sagen, es ist wirklich so, ich höre ja quer über alle Geschichtspodcasts und bei mir ist mehr so die Reihenfolge, wie ich reingekommen bin und Binge gehört habe. Das hat dann wirklich mit Zeitsprung respektive GDG angefangen und ist dann über das Ach, Déjà-vu und so weiter. Historia Universalis bin ich noch nicht ganz durch, weil ihr habt ja wirklich sehr viele Folgen und wirklich sehr lange Menge. Epochentrotter bin ich auch schon sehr weit. Ich glaube, dort fehlen mir jetzt noch 3-4 Folgen. Also von daher, es ist, ich sage nicht zufällig, aber was angefangen hat mit dem einen, hat mich dann richtig gepackt mit das Ach. Oh. Und ich glaube, dort geht es wirklich also auch so ein bisschen um die Idee, dass Geschichte nicht nur, das ist trocken manchmal, aber nicht nur trocken sein muss, sondern einfach auch die ganze Absurdität der Realität. Also es gibt nichts Absurderes als die Realität manchmal.
Deswegen ist Fähre für mich auch eigentlich der Endgegner, weil er quasi aus allen Podcasts unser Wissen raussaugt und alles im Kopf hat.
Ja, also. Stimmt. Ja.
Also nur, dass ich es gehört habe, heißt nicht, dass es geblieben ist, weil da ist noch viel Luft dazwischen.
Aber ich kann dein Problem mit Historia Universalis nachvollziehen. Sie produzieren, glaube ich, schneller, als man hören kann. Ich glaube, das ist auch der Anspruch und das macht dir sehr konsequent.
Aber Fähre. Ich würde sagen, die nächste Kategorie darfst du dir aussuchen, wenn ich mich richtig erinnere.
Zahlen, 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 500.
Willst du gleich die großen Punkte hier wegbekommen? Zahlen, Zahlen, Zahlen für 500. Auf wie viele Siedler aus Sibirien geht wohl, so sagt man, die gesamte präkolumbianische Bevölkerung der Amerikas schätzungsweise zurück? Wie viele haben es über die Beringstraße?
Das ist mit DNA-Analysen, glaube ich, annähernd berechnet. Keine allzu genaue Wissenschaft, muss man dazu sagen.
Besonders, weil es auch immer wieder Überlegungen gibt, ob es auch von anderer Seite die Besiedlung von Amerika gab.
Das ist ein bisschen schwierig. Aber Forschungsstand, sagen wir so.
Das ist jetzt die Frage. Es gibt auch so Studien, wie viele Menschen man braucht, um die Menschheit wieder von Grund auf neu aufzuziehen. Mhm. Also in welchem Film oder Serie war denn das? Immer so die Frage. Irgendwas klingelt da gerade.
Ja, dunkel. Aber ja.
Ah, ich weiß es auch nicht mehr. Aber eben, wie viele Menschen braucht man für einen ausgeglichenen Genpool?
Ja, aber ich würde sagen, es ist auch eine prädestinierte Frage fast für den Chat. Wenn ihr nicht widersprecht, würden wir es dahin verlagern. Und hier gilt natürlich wieder, es ist eine Zahlenfrage. Wer näher dran ist, kriegt jetzt in dem Fall die 250 Punkte. So, ich habe zwei Antworten.
Wie lauten die denn?
Ich wollte mal ein bisschen Spannung aufbauen. Marvin sagt 6.000 und Fähre sagt 300.
Boah, ich würde sagen, einer von euch hätte sich auch, es ist natürlich die Frage, aber wäre wahrscheinlich ganz knapp in den 10% nicht mehr funktioniert, aber mit ein bisschen Glück hätte es dann funktioniert, aber ist das jetzt die hohe oder die niedrige Zahl? Wer kriegt denn die Punkte, lieber Ralf?
Die Punkte gehen an Fähre, extrem nah dran, es waren, wie gesagt, mit all den Einschränkungen, die wir genannt haben, wohl 250 Menschen nur. Und mit 300, ja, die 10%, das wäre Das wäre echt knapp daneben. Das wäre tragisch gewesen, wenn du dafür minus 500 geschrieben hättest. Aber so genügt es natürlich mehr als aus und du bist auf 750 damit. Und die nächste Frage gehört auch dir.
Ich nehme, wer oder was bin ich 400?
So, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, Elias. Eigentlich bin ich dran, ne? Okay, gut.
Ja.
Nur weil ich gerade aufgelöst habe, dann komme ich durcheinander und du hast den Überblick. Wer oder was bin ich für 400? Geboren 1867. Gestorben 1934. Geboren in Warschau. Gestorben in Passy. Lebte in Frankreich. Studium an der Sorbonne. Später erste weibliche Professorin an der Sorbonne. Nobelpreisträgerin. Verstarb an den Auswirkungen der eigenen Entdeckung.
Miep, Marie Curie.
Miep von Fähre, Marie Curie. Der letzte Hinweis wäre gewesen, entdeckte die radioaktive Strahlung. Marie Curie ist also absolut richtig. Und das sind 400 Punkte für Fähre. Und wir sind im vierstelligen Bereich mit, korrigier mich Elias, 1150.
Habe ich auch. Also wenn, haben wir uns beide verrechnet.
Dann ist das jetzt die neue Realität. 1150 für Fähre und Marvin aktuell auf 150. Also nach der Verdopplung eine Frage. Da ist alles weit offen.
Ja, ich war jetzt ein bisschen zaghaft, nachdem ich schon ein paar Mal runtergedroppt bin.
Ja, das verständlich.
Aber ich würde sagen, wir haben noch zwei Fragen bis zur Verdopplung. Und die nächste wäre welche Fähre?
Diverses 500.
Versuch's echt, die Hohen hier wegzumachen.
Ja, das ist, nein, ich mag dann das, den Zufallstreffer nicht, wenn es dann verdoppelt ist.
Ja.
Das habe ich gerade gesagt, ne, die Frage wird es entscheiden, wenn es doppelt wäre, jetzt nimmt er sie gleich raus, dass da kein Risiko entsteht. Ja.
Okay, 500 Punkte, diverses. Wie viele Todesopfer gab es im Zweiten Weltkrieg auf dem amerikanischen Festland? Also nicht in der Welt, nicht in Europa.
Nicht auf Hawaii. In
Guam, nicht auf Hawaii. Ja, Fähre.
Drei.
Wir haben die 10%-Regel.
Das können wir gerne machen.
Gerne sagen, aber drei inkludiert 2 und 4. Großzügig gerechnet.
Genau.
Aber die Antwort, Elias, ist 6. Willst du die Geschichte erzählen, Elias?
Es gab eine japanische Ballonbombe, die eine Mutter mit 5 Kindern tötete. Aber Fähre, du nickst, du kennst die Story scheinbar ein bisschen, oder?
Ja, ich hab's gehört. Ich weiß, dass es sowas Absurdes gegeben hat, aber ich wusste jetzt die Death Toll nicht. Also ich wusste, es gab Tote, allerdings sicher in einem sehr kleinen Bereich. Aber jetzt eben die näheren Umstände waren mir jetzt nicht so geläufig.
Ist aber dann gewagt, da zu miepen, weil, also im Chat hättest du das eventuell ja gewinnen können, ne?
Das kommt drauf an, auf wie viel Marvin geschätzt hätte.
Auf wie viel hätte Marvin denn geschätzt?
10.
Das hätte genügt, Fähre, ja?
Ja, gut, okay.
Aber gerade so, du 3 daneben, er 4.
Ja, das mit diesen Ballonbomben habe ich auch schon mal gehört, aber
das ist ja schon eine coole Geschichte, weil die haben ja irgendwie dafür erstmal so im großen Stil Jetstreams genutzt, was ja dann danach, also jetzt ja die Flugunternehmen ja, die leben ja da davon, ne, für Sprit sparen und so.
Gut, ich würde aber sagen, darf Marvin sich die nächste Kategorie aussuchen und die letzte für die einfache Punktzahl.
Diverses 100.
Ah, wir enden gemütlich. 100 Diverses. In welche 3 Großepochen kann man die Geschichte unterteilen?
Miep, miep.
Da, Marvin.
Das war Marvin.
Ja.
Antike, Mittelalter, Neuzeit.
Das ist richtig, Antike, Mittelalter, Neuzeit. Marvin auf 250 damit. Fähre führt noch mit 650.
Als Epochentrotter musste ich die Frage beantworten.
Ja, das stimmt. Aber da warst du haarscharf gerade noch schneller tatsächlich. Ja. Ja, und mit nur 400 Punkten Differenz gehen wir in die verdoppelte Punktzahl.
Pock, genau.
Ist alles offen.
Willst du noch eine Frage stellen?
Will ich noch eine Frage stellen? Ich schaue mal auf meine kluge Liste. So. Ja, also das ist natürlich, ich habe auch so ein paar Fragen, die ich einfach nur die Podcasterinnen hier, den Podcasterinnen stellen will, aber es ist sowieso jetzt wieder theoretisch, wenn wir das so hin und her machen wollen, Marvin dran. Ich habe schon in der vergangenen Folge mal drüber mit den Leuten geredet, wie lang die Vorbereitungszeit zum Beispiel war für Podcasts und wie lange es gedauert hat, bis die Leute sich an ihre Stimme gewöhnt haben. Was mich aber auch sehr interessieren würde, Marvin, kannst du dich noch ungefähr daran erinnern, wie lange hat es für euch, ihr habt das gesagt, vor knapp fast 2 Jahren begonnen, wie lange habt ihr Folgen produziert, wie lange wart ihr aktiv, bis ihr das erste Mal eine echte Rückmeldung bekommen habt?
Du kannst, wenn du willst,
was,
noch überlegen.
Was ist eine echte Rückmeldung? Ich habe die erste Folge testweise an Freunde geschickt und meinte, was meinst
du? Nee, ich meine jetzt eher so von Leuten, okay, ja, stimmt, echte Rückmeldung ist falsch. Von Leuten, die du nicht kennst, die dann irgendwie entweder auf Social Media kommentieren oder eine E-Mail schicken oder irgend sowas, wo, weil Hintergrund ist ja der, ich glaube, dass viele Leute, muss es nicht Podcast sein, ne, die vielleicht YouTube machen oder was auch immer es ist, man ja lange das Gefühl hat, so, man spricht in die Leere. Und irgendwann kommt vielleicht mal was zurück. Weil logischerweise nicht jeder und jede, die was hört, sich auch meldet.
Ja, also in Erinnerung geblieben ist auf jeden Fall, aber ich kann jetzt kein ganz genaues Datum oder Episodenzahl nennen, aber die inzwischen tatsächlich guten Freunde auch von Histofaber, auch aus dem Reenactment-Bereich, sind relativ früh auf unseren Podcast aufmerksam geworden und hatten da relativ früh mal Feedback gegeben und den Podcast auch auf ihrer Facebook-Seite beworben. Das war, da haben wir uns natürlich sehr drüber gefreut. Und das war, glaube ich, so, dass das erste größere Feedback, sage ich mal, glaube ich, tatsächlich.
Ja. Das ist echt interessant, ja, weil ich habe ja auch drüber nachgedacht, als ich die Frage mir überlegt habe. Und auch bei mir war es so, dass das Erste, was mir in Erinnerung ist zumindest, das ist halt ein bisschen unfair, ne? Weil wenn halt irgendwie ein Hörer, eine Hörerin sich gemeldet hat, dann ist das ja eigentlich trotzdem mehr wert wahrscheinlich, zumindest, finde ich. Aber bei mir war es auch so, dass das Erste ein anderer Podcast war, also das, wo ich es wahrgenommen habe, irgendwann hat halt, wobei die ja generell da gut dahinter waren, damals zumindest, damals noch Zeitsprung mich auf diese Liste genommen, die sie auf ihrer Website haben mit Geschichtspodcasts. Ah, ja. Und da habe ich mir auch so gedacht, oh ja, sehr cool. Und bis dann im größeren Stil von Hörenden was zurückkommt, da dauert es dann doch ein wenig länger, kommt mir vor. Ist vielleicht nur meine Erfahrung. Ja. Ist interessant.
Das kenne ich irgendwie mit dem Feedback von anderen Podcasts. Am 12.02.2018 um 14.38 Uhr, ich konnte ja einfach auf der Webseite zurückgehen in den Kommentaren, schrieb jemand mit der Mailadresse ralfgrabuschnick.com/de/déjà-vu-blog. Also, ja, zu den Mamluken.
Das hat mich immer noch schockiert, als du mich damit konfrontiert hast, dass ich der Erste war. Das ist ja krass. Ja. Das ist absurd. Aber schön.
Klingt nach einer langen Freundschaft.
2018, ja, ist relativ, ne? Wir haben uns das erste Mal gesehen vor ein paar Monaten. Das ist auch was.
Genau.
Also gesehen physisch. Schön.
Ja, in Wien.
Das war eine schöne Story, weil Elias mir schrieb, er war gerade am Rückweg von, wo warst du eigentlich? Nee, du warst nur in Wien, ne?
Ja. Ich war in Wien und habe dich angefragt, ob, ich war noch nicht in Wien, hatte ich vorher angefragt, weil ich so überlegt hatte, ich war im Auto in Wien, so auf dem Rückweg, so ganz durchfahren, hast du darauf Bock? München liegt auf der Hälfte. Ralf wohnt in München, dachte ich damals. Fragst du mal, dann so, nee, geht nicht, außerdem wohne ich in Wien. Ach, bin ja auch in Wien so.
Ja, auch, ja, da war auch der Günther dabei, da haben wir auch zwei Folgen sogar gemacht dann, ja, von Anna Mundi.
Tja. Dann sind wir jetzt aber bei Marvin und der verdoppelten Punktzahl.
Richtig.
Und der nächsten Kategorie.
Ja, dann machen wir mal Fakt oder Fiktion für 400.
Fakt oder Fiktion für 400. Ehemals 200. Vor dem kolonialen Ausgreifen der Europäer nach Südostasien wurde in Indien, nicht nennenswertem Ausmaße zumindest, Tee angebaut.
Kein Tee angebaut, meinst du?
Kein Tee angebaut. Danke für das Kein. Das ist wichtig bei dieser Aussage. Fakt oder Fiktion. Also das Land, was für Tee berühmt ist, hat das damals Tee angebaut?
Miep.
Oder? Ja, faire.
Also in Indien wurde da kein Tee angebaut, lange. Die Engländer haben es dann quasi wie eingeführt.
Das wäre die daraus sich ergebende Aussage aus der Verneinung.
Ich habe jetzt die Frage so nicht ganz so greifen können, dass ich richtig oder falsch sagen konnte, aber genau.
Also du sagst, dass das Fakt ist, weil wir sagen, es wurde kein Tee angebaut. Du sagst, so. Die hatten keinen Tee. Also ja, das stimmt auch.
Und also, das ist jetzt genau, was Marvin meinte. Da hat Richard mal eine Folge dazu gemacht, wie die Briten irgendwie da nach China jemanden geschleust haben, der die Geheimnisse des Teeanbaus irgendwie da mit nach innen gebracht hat. Und seitdem wird in Assam im großen Stil Tee angebaut. Das stimmt und das war davor nicht so. Und entsprechend gibt es 400 Punkte für Fähre. Und er ist jetzt wieder über 1000 auf 1050.
Genau.
Zahlen, 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 800.
So, eine Sekunde. Zahlen, 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 800. Wieder kurz und knackig. In welchem Jahr starb Napoleon Bonaparte?
Miep.
Ja.
1824.
Elias.
Das ist, normalerweise sagen wir ja so ein paar Jahre plus minus. Und ich denke mal, so langsam im selben Jahrzehnt ist, weil wir sind bei 1821.
21 war es.
Nehmen wir das noch an.
Machen wir das. Nehmen wir es an.
Wäre normalerweise unsere Herangehensweise bei Jahreszahlen. 1821 starb Napoleon im, nicht Exil, aber im gezwungenen Exil auf so einer kleinen Insel. So, muss ich die Punkte noch anrechnen?
1,850 entsprechend. St. Helena war es natürlich, wenn sich jetzt Leute wundern, was für eine Insel. Lohnt sich, glaube ich, nicht, dahin zu fliegen. Aber wer wirklich nichts Besseres zu tun hat, kann das wahrscheinlich machen. Irgendwo vor Namibia, so auf der Höhe, oder wo liegt das? So die Größenordnung, ne?
Ich fand die Beschreibung der, im wahrsten Sinne des Wortes, Grabenkriege, die er dort sich gegeben hat mit dem Gouverneur, ja so herrlich. Also, dass er tatsächlich in dem Gouverneursgarten Graben für sich gegraben hat, damit er unentdeckt von dem Gouverneur dahin und her laufen konnte. Also.
Ja, es war, glaube ich, keine allzu gute Zeit, diese 5,5 Jahre oder was es dann waren.
Aber Fähre, was könnte dir denn gut Punkte geben in der nächsten Kategorie?
Das weiß ich nicht, aber ich versuche es mal mit diverse 600.
Du machst diverses also quasi zu, weil das war die letzte, die wir noch haben. Das dürfte dann jetzt ja mein Part sein. Und ich frage nach einer Stadt. Nämlich, in welcher Stadt wurde der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand erschossen?
Sarajevo. Auf Türkisch Saraybosna.
Das wusste ich nicht.
Also mit dieser Zusatzinformation ist es richtig. Ohne die wäre es auch richtig gewesen. Aber
wie ist es? Sarajevo.
Saraybosna.
Ach, tatsächlich.
Also Sarai das bosnische Sarai.
Ja, bosnische Sarai. Also, ja. Ah, ja. Ja, logisch. Und das Evo ist einfach nur ein slawischer Suffix. Ja, ja.
Das weiß ich nicht.
Ja, doch. Es ist, also F halt,
leuchtet noch
das,
ein.
Das F ist, so wie auch das Off, was man oft in Namen in Russland oder vor allem auch in Bulgarien zum Beispiel hört, ist von etwas. Im Namen ist es meistens vom Vater. Aber das ist ja von Sarai kommt der Name. Sarajev.
Und wenn mich meine Mathematikfähigkeit nicht im Stich lassen, was sie sehr oft tun, ist wäre jetzt bei 2250 Punkten.
Das glaube ich. Ich möchte kurz widersprechen, weil korrigiert mich. Meiner Rechnung nach war Fähre bei 1850 Punkten und hat jetzt 600 Punkte dazu, was ihn auf 2450 Punkte bringt.
Ja, verrechnet nach allen Punkten.
Okay.
Danke, wäre mir gar nicht aufgefallen.
Das ist. Ich dachte deswegen, mir, ich widerspreche ich mal beiden. Kurz, bevor du weitermachst, weil ist ja, glaube ich, in deinem Sinne.
Danke. Ich würde gerne, wer oder was bin ich, 400 haben.
Ralf, irgendwie ziehst du dieses wer oder was bin ich?
Ja, habe ich, also, hatte ich bisher alle, kann das sein?
Ja, und also das habe ich jetzt zwar nicht, das ist jetzt Zufall, also. Mhm.
Ja, aber auch schon bei den letzten, bei den Vorrunden war es so, dass wer oder was bin ich meistens Ralf vorgelesen hat. Ja, egal.
Da kann man jetzt rein interpretieren, was man möchte. Tja.
Genau. Nach was suchen wir?
Wir suchen wahrscheinlich nach keinem Menschen, denn der erste Hinweis ist fertiggestellt etwa 2580 vor Christus. Steht innerhalb eines Gebäudekomplexes. Ursprünglich 146,59 Meter hoch. Steht in Ägypten. Eines der sieben Weltwunder der Antike.
Miep.
Miep. Ah, da war Fähre knapp schneller wieder.
Ja.
Die Pyramide von Gizeh.
Elias.
Ja.
Mein antike Wissen lässt mich im Stich. Bitte, löse für uns auf.
Das ist jetzt schwer, weil wir sagten, steht in einem Gebäudekomplex. Der Gebäudekomplex sind die Pyramiden von Gizeh.
Das ist ja eben, deswegen, ich habe mich jetzt nicht getraut.
Wenn du es auch so siehst, weil das ist eigentlich die Cheops-Pyramide, nicht die Pyramiden von
Gizeh. Ich sehe das auch eher als Sammelbegriff, ja. Ich würde auch sagen, dass das so nicht ganz stimmt.
Es gibt die Chephren, die Cheops und die Mykerinos-Pyramide. Also, und jetzt müssen wir natürlich nochmal nachschauen, wie das mit dem, wir hatten das sieben Weltwunder der Antike.
Ist das die Frage? Das ist jetzt ein bisschen die Frage. Wenn da Gizeh steht, je nachdem, da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Varianten.
Dann sticht sie das mit Gebäudekomplex.
Dann sticht sie das mit dem anderen Hinweis, das ist dann unser Problem und nicht das der Liste der Weltwunder.
Ja, da steht nämlich das tatsächlich die Pyramiden von
Gizeh. Oh je. Das ist ein bisschen ärgerlich. Was machen wir da?
Habt ihr schon die Fragen fürs zweite Halbfinale? Dann müsst ihr euch wohl noch eine neue 200er-Frage ausdenken und nehmt die aus 200er-Frage aus dem zweiten Halbfinale.
Ich glaube, das wäre vertretbar. Wollen wir das machen, Elias?
Da wir ja Wer oder Was bin ich spielen, ist das nicht so das Problem.
Da finden sich Fragen normalerweise relativ schnell. So, dann mache ich das mal schnell auf.
Ich kann, oder.
Achso, dann mach gerne du. Ja, ich müsste das jetzt.
Wir waren ja bei jetzt 400 ehemals.
Richtig, 200. Wer oder was bin ich für ehemals 200?
Okay.
Und löscht sie dann dort bitte
geboren,
raus.
Entschuldigung. Ja, genau. Geboren 1122. Gestorben 1190. Der erste seines Namens. Thronbesteigung 1147. Und oder 52. Beiname aufgrund seines Bartes.
Miep.
Miep.
Ja, Marvin?
Friedrich Barbarossa.
Friedrich der Erste Barbarossa. Genau.
So, 400 Punkte für Marvin.
Das Dokument wieder schließen und aufmachen.
So. Wir haben zum Glück jetzt auch 10 Tage Zeit, um eine Frage irgendwie zu finden. Das schaffen wir.
Das kriegen wir noch gerade hin.
Wird eng, aber ich glaube an uns.
Auch wenn der richtige Hinweis aus dem Chat kam, der ist nicht gestorben, der sitzt im Berg.
Ah, natürlich, ja, in Thüringen. Entschuldigung, ja. Ja. Wenn sein Volk ihn ruft, ich sag's euch.
Dass da die Querdenker noch nicht um den Berg drum herumlaufen und versuchen, ihn zu beschwören.
Verschrei's nicht.
Nicht auf Ideen. Okay. Aber Marvin, jetzt weg von dem ganzen Schwurbelkram hin zu der nächsten Kategorie.
Fakt oder Fiktion 100.
Also inzwischen 200. Liberia war als einziger heutiger Staat Afrikas nie klassisch kolonisiert.
Miep. Das ist richtig. Es ist ein Sklavenstaat von ehemaligen aus amerikanischen Sklaven gegründet.
Das stimmt. Allerdings ist der Inhalt klassisch kolonisiert. Äthiopien war nie klassisch kolonisiert, hat Italien im 19. Jahrhundert ja zurückgeschlagen und war dann nur in der Hauptstadt und drumherum besetzt im Zweiten Weltkrieg. Und Äthiopien gilt klassischerweise als nicht kolonisiert. Weswegen das so nicht stimmt, kann man wahrscheinlich diskutieren. Aber zumindest gibt es da doch ein paar Leute, die das auch so sehen.
Das ist da die gängige Aussage. Also eigentlich wenn man so sieht, war Äthiopien der einzige Staat, der nicht kolonisiert worden ist. Also die Gegend vom heutigen Liberia war kolonisiert im Grunde, nur nicht wirklich grundlegend. Also die war mal auf europäischen Karten aufgeteilt.
Da war ja auch natürlich das britische Sierra Leone und so nebenan. Ne? Aber und ja, Liberia ist interessant. Ne? Da gab es ja dann diese American Colonization Society, die ja im 19. Jahrhundert ja aus durchaus durch und durch rassistischen Gründen versucht hat, Schwarze rückzusiedeln de facto oder sie dazu zu bewegen. Kann man auch diskutieren, inwiefern das dann irgendwie in der Kolonie war oder nicht. Kann man auch bei Äthiopien diskutieren, aber einziger ist auf jeden Fall schwierig.
Genau. Das heißt, Marvin, du darfst, wenn ich das jetzt richtig sehe, oder nee, Marvin hatte sich Fakt oder Fiktion ausgesucht. Das heißt Fähre, trotz falscher richtig. Antwort, darfst du dir jetzt die nächste Kategorie aussuchen.
Namen sind Schall und Rauch 400.
Namen sind Schall und Rauch für 400. Bleiben wir doch in Afrika. Weil wer war der Kommandeur der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika während des Ersten Weltkrieges?
Miep von Trotta.
Das vorne ist richtig, der Rest leider nicht. Der war in Südwest unterwegs, insbesondere in den Niederschlagungen dann des Herero-Aufstandes in Ostafrika und auch gerade von der Schutztruppe war ein gewisser Paul von der Tuforbeck unterwegs.
Das war doch auch der, der den Friedensschluss nicht mitbekommen hat, oder? Und dann auch weitergekämpft hat bis Anfang 1919.
Genau. Und interessanterweise nicht viel weg von ihm hier, wo ich jetzt sitze, geboren worden ist. Genau, der kommt aus Saint-Louis, der alten französischen Festungsstadt hier um die Ecke. So, da sind wir dann auf 1800 zurück, wenn ich mich jetzt nicht wieder verrechnet habe.
Ich bin bei 1850. Okay, ja,
genau. Gut.
Dann stimmt das.
Also ja. 1,8. Genau, die 50.
Also genau, Fähre auf 1,850 so als Zwischenstand und Marvin auf 650, also wieder ein wenig enger. Und jetzt ist dann Marvin dran, richtig?
Genau.
Fakt oder Fiktion 300.
Fakt oder Fiktion für 300, jetzt 600, ne?
Ja.
Der bulgarische Staat und auch der Name Bulgarien gehen auf ein turksprachiges Reitervolk zurück.
Miep. Das stimmt.
Ja.
Fähre miept, Fähre sagt, das stimmt. Und Fähre hat recht, das stimmt. Das erste Bulgarien war gegründet durch ein Reitervolk mit demselben Namen, das dann irgendwann sich quasi aufgelöst hat, zumindest sprachlich, teilweise ethnisch, in der Mehrheitsbevölkerung der Slawen.
So, lieber Ralf. Wie viele Punkte hat denn der Fähre? Der
600 Punkte und ist auf einem Stand, wo er auch schon mal war, 2450.
Gegenüber 650 bei Marvin. Aber wir haben noch 2000er Kategorien und 200er. Also irgendwie geht es jetzt wahrscheinlich um die beiden 1000er. Namens und Schall und Rauch für 1000 und Fakt oder Fiktion.
Wir haben noch 5 Fragen insgesamt, verstehe ich da richtig?
Ja.
Na, dann ist ja noch weit offen das Ganze, aber Fähre darf jetzt erstmal aussuchen, wie es weitergeht.
Zahlen, 200.
Zahlen für 200. Ehemals 100, also leicht, haltet das Miep bereit, könnte man sagen. In welchem Jahr fiel die Mauer?
Miep.
Ja, Fähre.
1989.
1989, Mauerfall. Ist richtig.
Kleinvieh.
Ja, 200 Punkte auf 2650 Punkte.
So ist es.
Aber Ralf, bevor wir jetzt quasi in die Entscheidungsphase gehen, hast du noch eine Frage?
Habe ich noch eine Frage. Ja, ich habe noch eine Frage an den Fähre jetzt, um das auszugleichen. Du hast das letzte Mal ja schon ein bisschen was erzählt, so zu deinem Hintergrund, aber du bist da relativ drüber geflogen, dass du ja Geschichte studiert hast. Willst du uns ein bisschen erzählen, was da so deine Spezialisierung war zu der Zeit? Du bist da in meiner Erinnerung ganz kurz darauf eingegangen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das viele interessiert.
Ja, das ist jetzt eine gute Frage, weil ich konnte mich nie wirklich spezialisieren. Ich habe allgemeine Geschichte studiert im Hauptfach, Politikwissenschaft im ersten Nebenfach und Militärgeschichte im zweiten. Das spricht schon eher ein bisschen dafür, dass ich rummeandriert habe. Bei mir kam es auch sehr stark auf die Professoren an. Ich hatte beispielsweise einen wirklich ganz genialen Byzantinistik-Prof. Der hat mich gerade so für antike Mittelalter im Raum Byzanz angefixt, kann man fast sagen. Das hat mich wirklich ganz den Ärmel reingezogen. Auf der anderen Seite eben sehr stark auch im 20. Jahrhundert, 19. bis 20. Jahrhundert, mit Schwerpunkt auf Nahosten, Osmanisches Reich. Da wollte ich eigentlich auch, also habe ich dann letztlich auch meine Abschlussarbeit gemacht über Ideengeschichte, so die Transformation vom Osmanischen Reich in die Türkische Republik, aber aus sozialistischer Perspektive interpretiert, aufgrund von der schweizerischen Sozialdemokratie. Da wäre dann auch die Doktorarbeit dann angesiedelt gewesen. Ich habe einen Türkei-Spezialisten als Doktorvater gehabt. Der hat auch meinen Abschluss an der Uni betreut über die diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und der Türkei. Das sind ja meine Wurzeln. Hätte sich gut angeboten, aber war einfach irgendwann mal neben einer 100% Stelle als Journalist und einer Familie dann einfach too much.
Und ich würde sagen, damit gehen wir in die heiße Phase, Elias, ne?
Genau. Also es kommt es darauf an, ob es die Tausender gezogen werden oder noch das Kleinvieh.
Aber irgendwann wird es auch für Marvin eng, wenn das Kleinvieh alles an Fähre geht, dann wird es langsam schwierig. Weil nur
die. Naja, sagen wir mal so, die nächste könnte. Also, wenn die nächste Kleine an Fähre geht, dann geht nur noch unten.
Dann muss Marvin alle anderen vier machen und ja.
Alle anderen
dann noch drei. Ja, genau. Na gut.
Genau.
Dann bleibe ich aber beim Kleinvieh. Wer oder was bin ich 200?
Ja, das war es natürlich, ja. Gut. Wer oder was bin ich für 200? Geboren 100 vor Christus. Gestorben 44 vor Christus. Bezog seine Wurzeln auf, ach Gott, mein Griechisch, Aeneas.
Miep.
Nein, Marvin war zuerst.
Julius Caesar.
Ja.
Gaius Julius Caesar.
Den Gaius sparen wir uns und das sind 200 Punkte für Marvin auf 850 und es bleibt offen.
So. Hattest du beim letzten Mal nicht auch eine Caesar-Frage beantwortet gehabt?
Ja, eben, ich war auch wirklich, ich habe noch die Ausformulierung der Aussage erwartet, weil ich doch so ganz leichten Zweifel gehabt habe, aber
aber im Geburtsdatum war ich
also 44 sicher. Da
klingelt hätte, schon ja, was, eben, das aber war klar.
Ich hätte wahrscheinlich auch nicht riskiert bei 44 allein.
In den Iden des März.
Ja, genau. Da erinnere ich mich einfach an Istia, ihre Carry on, Cleo. Hüte dich vor den Iden des März.
Genau. So, Marvin, das ist die Frage, machst du es noch spannend, indem du die 200 erholst oder gehst du direkt ins Volle mit den Tausendern? Und übrigens, nur in Erinnerung, ihr habt immer noch den Spam.
Also für alle nochmal draußen, wenn jemand jetzt den Spam zieht, dann muss der auch antworten. Und dann schauen wir, was ihr tollen Menschen im Chat ihnen da liefert an Futter.
Ja, dann machen wir mal Namen sind Schall und Rauch für 1000.
So wird's sein.
Okay. Namen sind Schall und Rauch für 1000. Der berühmte Wittelsbacher Karl Theodor von Pfalz und Bayern wurde 1724 in der Nähe von Brüssel in einem Schloss geboren. Doch wie heißt dieses Schloss?
Miep.
Ja.
Chatsburn.
Ja, naheliegend.
Ja, die Frage muss ja richtig beantwortet werden. So, lieber Chat, habt ihr irgendeine Ahnung, wie dieses Schloss in der Nähe von Brüssel heißt, in dem der gute Wittelsbacher geboren worden ist? Dann schreibt das jetzt in den Chat.
Mich interessiert jetzt ja, dadurch, dass ich ja die Antwort sehe, mich interessiert ja, ob das tatsächlich so ausgesprochen wird, wie ich glaube, dass es ausgesprochen wird.
Was überhaupt nichts damit zu tun hat, warum ich diese Frage ausgesucht habe.
Ja, ich bin gespannt. Haben wir was im Chat?
Amelienborg, Mutterslot, Schloss Laeken. Aber es müsste mal einen belgisch, also französisch, flämisch sprechenden Menschen hier haben. Ich nehme mal an, fast flämisch eher. So. Dann könnten wir wissen, wie es ausgesprochen wird. Ich kann kein Flämisch. Kann das jemand von euch oder niederländisch?
Ich kann versuchen, das auszusprechen auf Niederländisch, auf Flämisch nicht. Naja, nein, gerade reden wir nachher drüber.
Interessant, gibt es einen Unterschied?
Ja, ich glaube schon. Ich lehne mich jetzt mal nicht aus dem Fenster, ich will nicht zu viele Hinweise weggeben. Aber ich glaube gerade...
Schloss Wittelsbach gibt es noch.
Wäre natürlich naheliegend.
Ja. Komm, Chat, noch ein bisschen. Gibt hier Unterstützung. Aber ich befürchte, die Unwissenheit ist im Chat auch da. Oberwittelsbach-Schloss. Also, Amelienborg, Munderslot, Schloss Laeken, Schloss Wittelsbach, Oberwittelsbach-Schloss, Laeken, nicht Versailles. Ja, Carfantado, das ist richtig. Es ist nicht Versailles. So viel kann ich verraten. Aber Versailles liegt auch nicht in der Nähe von Brüssel. Slot Wittelsbach. Dann, ich glaube aber, so langsam brauchen wir eine Antwort, oder?
Ja. In Richtung Laeken kam, glaube ich, zweimal was, oder? Da es der Chat-Spam ist, nehme ich die meistgegebene Antwort mit Schloss Laeken oder wie auch immer.
Das Schloss Laeken ist im Norden von Brüssel. Es existiert nämlich tatsächlich. Es wurde im Auftrag von Albert Casimir von Sachsen-Teschen gebaut. Das war der Statthalter in Österreichisch-Niederlande. Es ist momentan die Residenz des belgischen Königshauses. Aber bei Schloss Laeken wäre, glaube ich, die Verwunderung von Ralf nicht so groß ob der Aussprache gewesen. Weil, so viel kann ich sagen, das ist leider falsch. Wie heißt denn das
Schloss? Also auf Niederländisch würde ich dieses Schloss als Drogenbusch aussprechen. Aber auf Deutsch würde ich das aussprechen als Drogenbusch. und
ich liebe es jetzt schon. Ah.
Ja, und meine Verwirrung kam daher, dass ich weiß, dass im Flämischen das Ch nicht so hart ausgesprochen wird wie im Niederländischen, im Standardniederländischen. Weil so wäre es wahrscheinlich eher in Richtung Drogenbusch oder so. Aber da, ich bin mir als ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob man SCH im Niederländischen immer als Sch ausspricht oder ob es ein Ch sein kann. Da lehne ich mich jetzt sehr aus dem Fenster mit all dem, was ich gerade gesagt habe. Aber vielleicht weiß das ja jemand. Also ja. Schloss Drogenbusch, wir einigen uns drauf. Die Spürhunde sind wahrscheinlich regelmäßig vor Ort. Aber Elias, sehe ich das richtig, dass damit diese Sache entschieden ist, weil Marvin jetzt auf gerade so, aber natürlich psychologisch vernichtend, gerade so ins Minus rutscht, auf minus 150, wenn auch nur. Ja, und diese 2.900, 800 Punkte Unterschied jetzt nicht mehr aufholbar sind.
Genau, außer wir zaubern und sagen irgendwie, nein.
Ja, außer wir machen jetzt eine unfaire Behandlung und sagen, nee, ein Schweizer kann nicht ins Finale, dann ja, das wäre legitim, absolut.
Ja. Bitte keine unfaire Behandlung.
Aber Fähre, wir machen ja trotzdem noch zu Ende. Die zwei Fragen spielen wir noch. Welche willst du denn zuerst spielen?
Ja, ich glaube, wir machen es wirklich spannend. Zuerst die Kleine.
Sehr schön.
Namen und sind Schall und Rauch 200.
So. Ehemals 100, ne? Also wirklich sehr klein. Ja. Welcher berühmte persische König und Pharao von Ägypten herrschte von 486 bis 465 vor Christus, siegte 480 vor Christus in der Schlacht bei den Thermopylen gegen die griechische
Armee. Ja.
Das war Marvin, ne? Oder war das die Film? Ja.
Ja, ja. Gut. Nee, das war Marvin.
Xerxes.
Xerxes der Erste. Das stimmt. Das heißt, ich habe vorhin einfach zu viel gesagt. Wir spielen ja weiter. Und mit diesen 200 Punkten, lieber Marvin, bist du im Plus auf 50.
Falls die Zweitplatzierten noch mit Punkten nachrücken, dann bin ich jetzt wieder im Rennen. Genau.
Wenn wir wirklich, ich muss sagen, es ist unwahrscheinlich, dass sich ein Doodle zwischen zwei Leuten da gar nichts ergibt, aber wer weiß.
Ich würde gerne um die bronzene Schindel antreten.
Das hey, dann
du, mal du schaffst vielleicht sogar die silberne. Mach die nicht runter. Ja, du dürftest dir die nächste Frage aussuchen, aber ich glaube, das ist relativ hinfällig. Denn Elias, wir haben noch eine. Darf ich dich bitten?
Ganz schnell. Schmerzlos. Die älteste noch bestehende christliche Gemeinde existiert seit dem Jahr 126 im heutigen Jemen. Fakt oder Fiktion? Die älteste christliche, noch bestehende christliche Gemeinde besteht seit dem Jahr 126 im heutigen Jemen.
Also entweder ist es eine Fangfrage oder ich probiere es halt jetzt einfach mal. Viel verlieren kann ich ja, glaube ich, nicht rein rechnerisch.
Rein rechnerisch kann da nicht wirklich viel passieren dann, ja. Miep von Fähre.
Nein, Fiktion.
Das ist in Äthiopien, oder?
Sagen wir mal so, die Geister streiten sich darüber, aber nicht im Jemen.
Armenien ist auch ein heißer Kandidat, glaube ich, oder?
Ich dachte jetzt eher dann das, ja.
Aber es ist nicht Jemen. Ich glaube, in Äthiopien, zumindest jetzt, das ist jetzt nicht historisch, weil das nicht beweisbar ist, aber das Kaiserhaus hat sich ja in Äthiopien immer zurückberufen auf den Ersten, der das Christentum angenommen hat. Und ich glaube, sogar wenn man denen glaubt, ist es irgendwo im 3. Jahrhundert. Also da auch das wäre nicht so alt gewesen.
Okay. Ja, da hatte ich nur irgendwie sehr alt und die behaupten ja auch die Bundeslade zu haben. Und
ja, die und Huxilla behaupten das, genau, das sind die zwei. Ja. Ja.
Die berufen sich ja noch auf die Salomon.
Genau, ja.
Die Königin
von. Und ich glaube sogar, wenn man dem glaubt, würde 136 oder was es war, wäre zu früh, glaube ich.
Ja. Gut, damit haben wir den offiziellen Endpunktestand, würde ich so mal sagen. Also, Marvin von Epochentrotter mit 50, nicht im Minus.
Ich applaudiere Fähre, nicht mir selber, um das kurz festzuhalten.
Aber danke für den heißen Kampf.
Applaudiere ich hier mit Marvin, nicht Minus. Das ist bei so einem Zweierduell auch gar nicht mal so jetzt, also. Ja.
Und ja, Fähre hat 3650 Punkte, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und zieht damit als erster Teilnehmer ins Finale ein, das dann in zweieinhalb Wochen auch hoffentlich stattfindet. Wer dann den zweiten Platz einnehmen wird, werden wir dann ja in eineinhalb Wochen am Mittwoch erfahren.
Freue mich auf jeden Fall drauf. Und dann, Elias, kam da ja über den Chat auch noch oder an dich herangetragen noch ein anderer Vorschlag, ne?
Genau, gut, dass du mich daran erinnerst, weil wir sitzen hier ja schön, also Ralf und ich, und sagen
wir uns chillen.
Doch, ja. Es ist doch natürlich Sultan Baybars. Also, wird es quasi die Moderatoren-Schindel, je nachdem, noch geben. Werden wir was Kleines vorbereiten, einen Link oder so. Als Link, wo dann auch Fragen gesammelt werden können von der Community, in der wir dann, also wir heißt Ralf und ich, antreten werden und unser Unwissen darstellen werden, um dann den Platz unter den Moderatoren. Vernichtend.
Wir werden dann, also ihr seid alle eingeladen, da bitte schickt Fragen und wir werden uns um irgendwie einen Moderator bemühen, eventuell einfach Sieger dieses ganzen Formats, das wäre doch ganz nett. Schauen wir mal. Aber Schindel will ich nicht nennen, weil wir können ja nichts gewinnen, Elias, ne? Wir können nur verlieren.
Ich könnte die Ehre gewinnen.
Die habe ich schon so lange verloren. Ich glaube nicht, dass ich die noch gewinnen kann. Ja, finde ich auf jeden Fall einen lustigen Vorschlag, finde ich auf jeden Fall dafür zu haben. Das nur so nebenbei. Soll nicht ablenken. Und wir sehen uns, hören uns hoffentlich alle dann im zweiten Halbfinale wieder. Jetzt ist eine längere Pause für die live zuschauen. 10 Tage sind's. Ich hoffe, ihr übersteht das ohne uns. Für uns wird's hart ohne euch.
Gut, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Schön, dass ihr alle da wart, alle Zuschauenden und natürlich vielen Dank, Fähre, lieben Dank, Marvin. Und bis zum nächsten Mal.
Wir haben zu danken für die Moderation und die Fragen.
Danke für die Anstrengungen und den spannenden Kampf auch.
Gleichfalls, danke.
Ja,
Es wird also spannend. Mit Fähre steht hiermit der erste und, wie ich mich traue mal zu sagen, sehr starke Finalist in diesem Quiz fest. Und nächste Woche schon werden wir dann im zweiten Halbfinale herausfinden, wer gegen ihn um die goldene Schindel dann antreten wird. Das wird entweder Günther sein von Anno Mundi oder Flo von Historia Universalis. Du darfst also schon gespannt sein und nächsten Freitag kannst du es dann rausfinden. Zum Schluss nur noch eine Sache. Wie immer bei diesen Quizzes weise ich darauf hin, dass alle teilnehmenden Podcasts und noch so einige mehr auch Teil der neuen Plattform geschichtspodcasts.de sind. Und da würde ich dich sehr einladen, dir das anzuschauen. Ein Link dorthin ist in den Shownotes. Ich war da auch, ja, zumindest so beratend vielleicht mit beteiligt. Vor allem hat Jürgen von Das Acht diese tolle Webseite gebaut. Und dort kann man sich über alle teilnehmenden Podcasts hinweg die Episoden raussuchen, die dich vor allem interessieren. Also wenn du sagst, du findest Mittelalter spannend oder du findest Frankreich, Deutschland, was auch immer spannend, dann kannst du dort das Thema eingeben und alle teilnehmenden Podcasts, alle Episoden werden durchsucht und über alle Podcasts hinweg werden dir alle Episoden angezeigt, auf die eben deine Suche zutrifft. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool. Schau dir das an. Link zu geschichtspodcast.de in den Shownotes oder sonst, es wird dich nicht überraschen, auf geschichtspodcast.de. Das war's dann aber auch für heute. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche dann zum zweiten Halbfinale wieder hören. Lass mir ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst, Folge auf Spotify, wie auch immer. Dann verpasst du es auch nicht und wir hören uns dann in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf. Tschüss. Déjà-vu wird möglich durch die tolle Unterstützung der Mitglieder im Déjà-vu-Club. Der Club für Geschichtsbegeisterte und Freunde von Déjà-vu. Wenn du den Déjà-vu-Geschichte-Podcast genießt, möchte ich dich auch herzlich in den Club einladen. Alle Mitglieder des Clubs erhalten alle Déjà-vu-Geschichte-Folgen werbefrei in einem getrennten Feed, erhalten Zugang zum Discord-Forum des Clubs, wo wir uns untereinander in der tollen Community austauschen und können an den monatlichen Live-Calls teilnehmen, wo wir über unterschiedliche Themen reden, wo auch aus der Community Themen vorgestellt werden und wir uns dazu austauschen. In der höheren Mitgliedsstufe kommt obendrein noch der exklusive Club-Podcast dazu, in dem du die Themen monatlich bestimmen kannst. Mitglieder reichen Themenvorschläge ein und vor der neuen Folge wird darüber abgestimmt. Ich würde mich freuen, wenn der Club auch für dich etwas ist. Deine Unterstützung würde mir sehr viel bedeuten und alle Informationen dazu findest du selbstverständlich immer verlinkt in den Shownotes.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche Geschichte-Häppchen zweimal im Monat direkt in dein E-Mail-Postfach, Austausch mit mir, ich kann dich erreichen, du kannst mir direkt antworten und ich melde mich auch garantiert wieder zurück. Und als Dankeschön das exklusive Hörbuch Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Direkt zum Download nach deiner Anmeldung. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnik.com/newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.